weil ich Bücher eben so schreibe, dass ich die auch gerne lesen würde. Also ich habe also endlos viele Bücher vorgelesen und es gibt halt total langweilige, nicht? Also wo man sich echt keinen Bock hat, einfach die vorzulesen. Und ich will die gerne so schreiben, dass ich die als Erwachsener auch gut finde.
Ich erinnere mich, ich habe als Kind ein Buch, das ging bei uns in der Schule rum, Wenn du dich gruseln willst, heißt das. Und das war das gruseligste Buch, was wir damals alle gelesen haben. Alle Schiss gehabt nach dem Buch. Es wurde so richtig, ja, aber lies es nicht abends vorm Schlafen gehen.
Und man kann halt ein paar Sachen über Geräusche machen, aber eben vieles auch nicht. Also wenn einer einen Revolver zieht, muss da immer einer stehen, der sagt so, oh, er hat einen Revolver gezogen. Genau.
Hörspielplatz, der neue Hörspiel-Podcast von Rocket Beans TV.
Hier nehmen wir eure und unsere Lieblingshörspiele
von damals und heute genau unter die Lupe.
Euch erwarten spannende Gäste
und exklusive Hintergrundgeschichten.
Los geht's!
Genau, los geht's. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Hörspielplatz, eurem Hörspielpodcast hier von Rocket Beans TV. Und ich freue mich sehr, heute an meiner Seite, oder ich an seiner Seite, ist Dennis am Start, der ja auch ein riesen Hörspielfan ist. Und wir haben einen tollen Gast heute. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Christian Geilus ist am Start, der gebürtiger Hamburger ist, mittlerweile sich nach NRW verzogen hat, nach Bonn, kann man ja so sagen, und eine Vita hat, die bislang noch kein anderer Gast hier hatte. Da reden wir gleich drüber. Hallo Christian.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Und bevor ich dich jetzt vorstelle und hier noch viel erzähle, haben wir nämlich einen kleinen Einspieler sozusagen. Sagt man Einspieler auch bei Podcasts?
Ja, kleine Vorstellungssnippet.
Du wolltest auch Matz kurz sagen, ne? Dann hast du gemerkt, das ist keine Matz, aber es ist eine Hörspiel-Matz, eine Hör-Matz. Und die stellt den Christian mal ganz kurz vor.
1967 in Hamburg geboren, hat Christian Geilus zunächst Germanistik und Drehbuch in Hamburg und Köln studiert und lebt heute mit seiner Familie in Bonn. Er ist Autor, Redakteur, verfasst Romane, Kurzgeschichten, Hörbücher und Hörspiele. Er ist unter anderem Autor der Cybercrime-Thriller-Reihe Glashaus.
Godspeed sind mehrere spektakuläre Einbrüche in Big-Data-Systeme gelungen. Lufthansa, Deutsche Bank, Telekom.
Wir können nicht zulassen, dass die Bundesrepublik Deutschland schutzlos ihren Feinden ausgeliefert wird.
Hiermit möchte ich Sie zum offiziellen Start unserer Mission willkommen heißen.
Hat mehrere, zum Teil sehr humorvolle Krimis geschrieben und den Sci-Fi-Klassiker Krieg der Welten in ein mitreißendes Hörspiel verwandelt.
Haben Sie das gehört?
Ja, das kam aus dem Inneren des Zylinders.
Seltsam. Vielleicht sind es chemische Prozesse, die dieses Geräusch verursachen.
Sein jetzt neu erschienenes Werk Hideaway – Seelenschatten ist ein weiterer Hörspiel-Thriller, in dem der Psychologe Stephen Roberts nach einem Unfall nicht nur an Amnesie leidet, sondern auch in die Seelen seiner Patienten blicken kann. Mindestens genauso spannend wie seine Werke ist der Autor natürlich selbst. Herzlich willkommen, Christian Geilus.
Ja, also wir haben es gerade gehört, Bücher, Hörbücher, Hörspiele, Funk und Fernsehen, sage ich jetzt mal, da ist ja alles dabei. Was ist denn eigentlich deine Jobdescription? Bist du klassisch einfach Autor?
Ja, ich bin Autor, genau. Mhm.
Und dann für alles?
Für alles, was ich halt möchte, nicht? Also was ich halt schreibe. Das ist ja auch nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das hat sich ja so ergeben und auch entwickelt und so weiter.
Also fing es aber an mit klassischem Buchautor oder wie muss man sich das vorstellen?
Nee, das fing an, dass ich immer Schriftsteller werden wollte, schon als Kind. Also mit 9 hatte ich eine Schreibmaschine, ich hatte eine ganz schlechte Schrift in der Schule, habe ich immer so eine 4- und so gekriegt für Schönschreiben. Und dann habe ich direkt angefangen, Schreibmaschine zu schreiben und ich wollte immer Autor werden und habe dann auch meinen ersten Krimi geschrieben, so. Irgendwie so eine Geschichte, eine kleine. Und das war immer klar. Und dann hat das eben lange gedauert oder war eine so eine wechselhafte Entwicklung eben über Studium und ja, erste Jobs, bis ich dann irgendwie nach Bonn gezogen bin. Und das war so der erste Moment, wo ich dann gedacht habe, jetzt versuche ich das wirklich mal ernsthaft, Autor zu werden, also Autor zu sein, also nicht nur was zu schreiben, sondern auch davon zu leben. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Das hat dann so mittelprächtig funktioniert. Dann musste ich mir halt einen Job suchen, weil ich eben auch eine Familie hatte und ernähren musste. Dann war ich eben so 10 Jahre Redakteur in so einer Werbeagentur. Und dann vor ungefähr 10 Jahren habe ich eben gedacht, ja, wenn du das noch machen willst mit dem Auto, dann muss das jetzt klappen sozusagen. Mhm. Und dann bin ich das nochmal angegangen. Und dann, ja, womit habe ich angefangen? Ach so, das fing damit an, genau, ja, dass ich ein lange Zeit an einem Roman gearbeitet hatte, übrigens über eine Pandemie. Das war mein erster Roman. Daran bin ich dann gescheitert. Das habe ich neben meiner Werbeagenturarbeit gemacht, sozusagen in meiner Freizeit, 3 Jahre. Und der ist leider nicht fertig geworden. Und das hat mich so gefrustet, dass ich dann später, als ich dachte, ich will jetzt nochmal versuchen, Autor zu werden, dass ich dachte, ich muss also mindestens ein Buch fertig schreiben, sonst wäre ich unglücklich in meinem Leben. Dann sterbe ich unglücklich. Ich muss ein Buch schreiben. Und das habe ich dann gemacht. Und damit bin ich dann eben auf nicht Verlagssuche gegangen, sondern eine Literaturagentur habe ich mir dann eben gesucht und bin dann auch fündig geworden. So fing das dann jetzt an, also quasi so seit 10 Jahren ungefähr. Bin ich jetzt hauptberuflich Autor.
Also dann schon aber klassisch Buchautor und dann irgendwann kam der Sprung ins andere, weil ich stelle mir vor, dass so für ein Hörspiel schreiben ist ja schon nochmal was anderes als ein Buch schreiben, einfach auch von der ganzen Art und Weise, wie man schreiben muss.
Ja, ich hatte ja vorher schon geschrieben. Ich hatte auch schon vorher Hörspiele geschrieben. Also dieses Buch, das erste, das habe ich auch mitgebracht, Dirk Gewesen hier. Das war so mein erster Roman. Sozusagen, ich hatte vorher aber schon Hörspiele für die ARD geschrieben, ein paar auch eine Bearbeitung gemacht und hatte eine Ausbildung zum Drehbuchautor hier in der Schreibschule Köln gemacht. Und hatte dann auch schon Kurzgeschichten und Gedichte und alles Mögliche sowas geschrieben. Also eigentlich komme ich so ein bisschen vom Hörspiel. Das mit dem Buch kam dann sozusagen eigentlich später.
Ich habe bei der Recherche dieses Dirk Gewesen, das fällt einem sofort ins Auge. Du hast es auch mitgebracht.
Yes.
Da ist so ein cooler Typ vorne drauf mit einem Magnum Revolver
oder was das sein mag. 70s-mäßig.
Genau, sieht so ein bisschen aus wie Shaft, Cover. Genau. Hab mich gefragt, worum geht's da?
Worum es geht? Quasi das Übliche. Also er ist halt der super Cop, der spielt in Hamburg auch. Das ist so ein bisschen gewesen. Ich bin halt hier in Hamburg aufgewachsen und habe so eine Kinosozialisation. Also es gab hier so ein Programmkino in Hamburg, das Thalia, ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, in der Grimmelallee, ist auch schon lange jetzt zu. Und da habe ich meine Kindheit quasi verbracht und im Abaton. Ich habe also alle möglichen Filme gesehen und es war hauptsächlich Schrott. Also alles so eben, ja, keine Ahnung, Frankensteins Monsterjagen, Godzillas Sohn und Cheft und keine Ahnung, Fluchtpunkt L.A. und weiß wie sie alle heißen. Und als ich dann in Bonn war, wollte ich dann irgendwie diese Filme mal wieder sehen. Und dann habe ich angefangen, mir DVDs zu kaufen. Und das ist, weil es gab dann auch alles auf DVD. Und das ist so ausgeufert, dass meine Frau irgendwann gesagt hat, du kannst hier nicht alles, nur diese ganzen Filme kaufen, du musst damit auch was machen. So, ne? Und dann habe ich gedacht, ja, dann baue ich das jetzt in mein Buch ein. Da geht es nämlich darum, dass es halt ein Hamburger Kommissar ist, der seltsame Fälle ermittelt, also so die so im Zwischenreich spielen, alles was nicht so die normalen Ermittler ermitteln können. Der ist darin so gut, weil der keine klassische Ausbildung hat, sondern eben diese ganzen Filme gesehen hat, die ich gesehen hat und daraus sein Wissen zieht und nur dadurch in der Lage ist, eben gegen diese Supergauner überhaupt vorzugehen, weil die normalen Ermittlungsmethoden fassen da eben gar nicht.
Es ist halt sehr auffällig, wenn man sich so deine Bücher jetzt einfach nur mal anguckt, aber das geht auch auf die anderen Bereiche über, auf die Hörbücher und natürlich auch auf die Hörspiele, dann sieht man, dass du halt ein total breites Feld an Genren bedienst. Also wenn man sagt, Stephen King ist, ne, der ist bekannt für Horror, Grusel oder Thriller, aber bei dir gibt es sowohl Kindergeschichten, Comedy, sage ich mal, bis hin zu harter Horrorkost.
Science Fiction.
Oder Science Fiction, Lovecraft. Wie, ja. Also da ganz unterschiedliche Betätigungsfelder.
Ja, also das hat sich echt so ein bisschen ergeben, sage ich mal. Also Lovecraft war schon immer so mein Liebling. Ich bin gar nicht so ein Fan von fantastischer Literatur, aber Lovecraft war eben schon immer einer meiner Lieblingsautoren, der habe ich als Kind oder Jugendlicher gelesen, hat mich total beeindruckt und ich wollte immer was damit machen. Ich habe den gelesen und wollte irgendwas damit machen. Und dann ist mir aber jahrelang quasi irgendwie nichts eingefallen. Dann dachte ich irgendwie, Hörspiel müsste man daraus machen. Nun sind diese Lovecraft-Bücher, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben halt kaum Dialoge. Da passiert quasi eigentlich auch gar nichts. Da gibt es keine Liebesgeschichte, nichts. Also es eignet sich quasi überhaupt nicht zum Hörspiel.
Was hat dich daran dann fasziniert so?
Ja, dieses unbestimmte Grauen quasi, was sich so einschleicht, was man gar nicht unbedingt so nennen. Er sagt ja auch selber immer, er nimmt dann immer so diese Adjektive, so unnennbar, unbeschreibbar und so. Also dieses Grauen, was sich so einschleicht, man so schwer fassen kann und ja trotzdem da ist und so die Menschen und die Umwelt beeinflusst. Das war für mich so ein Ding, wo ich einfach total angefixt war, wo ich dachte, das ist nicht eine Geschichte, die ich lese und denke so, oh cool, sondern das ist ein Kosmos, der sich da so vor mir ausbreitet und an dem ich partizipieren will. Das war so der Ansatzpunkt. Und weil ich halt vom Hörspiel komme eigentlich und das so meine erste Liebe war, dachte ich immer, man müsste halt ein Hörspiel machen. Und dann ist mir da aber ehrlich gesagt nie was eingefallen. Und dann irgendwann dachte ich, da musst du dein eigenes Ding machen. Und dann ist so diese Idee mit diesen Lovecraft Letters entstanden als Hörspielserie. Da habe ich dann eben so ein Exposé gemacht für eine Hörspielserie, die eben auf diesem Mythos von Lovecraft basiert. Das haben ja auch ganz viele gemacht. Das ist ja jetzt nicht irgendwie eine neue Sache, die ich da erfunden habe oder so.
Darf man das eigentlich so? Oder gibt es eine Lovecraft-Holding, die man vorher fragen muss?
Nee, also der ist jetzt ist er ja sowieso lange genug tot. Jetzt kann man machen, was man will. Aber so diese Begriffe, so Cthulhu oder wie die dann alle da so heißen, das kann man schon verwenden, ja.
Was sagst du eigentlich zu der Tatsache, dass Lovecraft immer auf Cthulhu runtergebrochen wird und wenn man die Kurzgeschichten oder Bücher liest, einem auffällt, dass der so gut wie gar nicht drin auftaucht?
Cthulhu, ja, nee. Ja, das ist ja die bekannteste Geschichte, ne? Cthulhus Ruf, ne? Ja. Ja, aber mit diesem Tentakelmonster und so, ne?
Genau, in Cthulhus Ruf taucht er ja einmal kurz auf, auch wortwörtlich aus dem Wasser, aber in den ganzen anderen Büchern nur kurz am Rande, aber die ganze Welt reduziert ihn auf dieses Monster.
Das habe ich nicht so ganz den Eindruck, weil es gibt ja schon eine sehr große Community. Es gibt also so diese ganze Spielegesellschaft, die diese Rollenspiele macht. Damit habe ich, ehrlich gesagt, davon habe ich gar keine Ahnung und auch gar keinen Zugang. Das habe ich nie gemacht. Das ist aber eine Riesen-Society auf der ganzen Welt. Gibt sie sozusagen. Es gibt in Amerika so eine H.P. Lovecraft Society, die dann das macht und die auch Hörspiele und Hörbücher rausbringen und Karten und keine Ahnung, alles mögliche Zeug und so weiter. Es gibt aber auch ganz viel Leute, die sich mit Filmen beschäftigen. Und das ist deshalb interessant, weil das noch nie blockbustermäßig, also im größeren Rahmen eine Lovecraft-Geschichte verfilmt worden ist. Deshalb gibt's seit den 80ern, seit es so Videokameras sich kaufen konnten und benutzen konnten, immer so kleinere Versuche, so irgendwelche Geschichten von dem zu verfilmen. Und jetzt sind die auch natürlich alle durch YouTube und so.
Midnight Meat Train ist doch Lovecraft, oder?
Wer?
Nee, das ist
so inspiriert. So.
Okay.
Also das letzte war jetzt.
Ach ja.
Ja, das letzte war jetzt die Farbe aus dem All von.
Stimmt. Mit
Richard Stanley.
Mit so. Nicolas Cage.
Genau, mit Nicolas Cage. Und Guillermo del Toro, ich weiß nicht, ob euch der was sagt, ja. der will und wollte seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so Berge des Wahnsinns verfilmen.
Ja.
Und der war mal so ganz dicht dran mit James Cameron als Produzent und ich glaube mit Tom Cruise als Hauptdarsteller.
Wird da nichts mehr draus?
Universal. Der war ganz kurz dran und dann ging es irgendwie um dieses Rating sozusagen. Also ab wann ist der Film frei? Und der wollte irgendwie so ein R-Rating, also ab 17 oder so hat er gesagt, also es geht nicht anders. Früher und dann hat Universal irgendwie gesagt, dafür können wir aber nicht 150 Millionen zur Verfügung stellen sozusagen. Und daran ist es dann letzten Endes gescheitert.
Aber warte, die Reanimator-Reihe ist doch Lovecraft.
Ja, das auch, ja. Ja, aber das ist ja kein Big Budget. Ja, das ist ja Trash.
Und jetzt gibt es diese neue HBO-Serie, Lovecraft Country.
Ja.
Da habe ich aber auch noch nichts von gesehen.
Kenne ich aber auch nicht. Also mittlerweile gibt es eine Menge. Ja, also das hat sich auch total entwickelt. Es gibt auch ein Filmfestival. Es gibt mehrere Filmfestivals, ich glaube 3 insgesamt in Amerika, die sich jedes Jahr treffen. Da kommt auch dieser Brian Usner, der The Reanimator gedreht hat. Der ist ja mittlerweile auch verstorben, glaube ich. Der war dann da auch und Guillermo del Toro. Und die kommen dann da auch alle hin, weil es schon so diese Gemeinschaft gibt von Leuten, die das gut finden und die aber eigentlich über die ganzen Jahre immer alle so versprengt waren und jetzt so durch Internet und so weiter die Möglichkeit eben haben, sich zusammenzufinden und dann eben gemeinsam was zu machen. Und dann ist Film eine Sache, Bücher, also dieser Kosmos sozusagen, Cthulhu und was damit zusammenhängt, der wird ja in ganz vielen Büchern und Geschichten ausgebreitet und so weiter. Ich glaube, was du meinst, dass man den so auf Cthulhu reduziert, ist dann für die Leute, die nicht so da drin sind.
Ja, so in dieser Szene, für mich, ne? Zum Beispiel. Ich bin nicht so ein krasser Lovecraft-Kenner.
Ja.
Und ich verbinde tatsächlich auch immer, wenn ich Lovecraft höre, ist das Erste, an was ich denke, ist Cthulhu, weil man das halt auch irgendwie durch Popkultur, durch Videospiele oder für. Also ich weiß natürlich, dass der auch viel mehr gemacht hat, aber Cthulhu ist so das, Maskottchen von Lovecraft fast schon so.
Tatsächlich hat er ja auch gar nicht so viel geschrieben.
Ja.
Also Berge des Wahnsinns ist ja das längste Buch und das ist eigentlich auch nicht lang. Also es sind so 200 Seiten oder so, nicht? Das ist so sein Roman. Und der hat insgesamt, glaube ich, so 40 Kurzgeschichten und 10 längere Erzählungen oder so gemacht.
Ach so.
Okay. Der ist ja auch gar nicht so alt geworden und hat total langsam gearbeitet und war ja zu Lebzeiten auch nicht von Erfolg verwöhnt und so weiter. Und
aber
so fort.
Auf jeden Fall ein Einfluss für dich in deiner Autoren- Tätigkeit.
Ja.
Wie ist denn dann, ist dann der Sprung sozusagen von einem Lovecraft auf ein, du hast zum Beispiel diese Reihe Ghost Fighter
ja.
geschrieben, das ist ja so ein, sag ich mal, Kinder,
das ist für Kinder.
Wo es um so eine Art Ghostbusters
genau.
geht. Ist das dann so, dass du dir denkst, naja, also sowas wie Lovecraft für Kinder oder ist das gar nicht so ein
bewusster Gedanke?
Ja, keine Ahnung. Also, dass man ja, dass man irgendwie so überlegt, so ja, diese Gruselsachen, das gibt's ja viele Geschichten so mittlerweile für Kinder. Ich erinnere mich, ich habe als Kind ein Buch, das ging bei uns in der Schule rum, Wenn du dich gruseln willst, heißt das, vom Rororo Verlag, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall. Und das war das gruseligste Buch, was wir damals alle gelesen haben, alle Schiss gehabt nach dem Buch. Es wurde so richtig, ja, aber lies es nicht abends vorm Schlafen gehen. Und also da ist ja schon so der Fable, dass Kinder so langsam den Grusel für sich entdecken. Ist das für dich sowas, wo du sagst, ich möchte Kinder heranführen an diesen Kosmos, Gruselkosmos? Oder ist das gar nicht so?
Also das ist jetzt nicht so meine Absicht, die für Lovecraft zu begeistern. Ich sag mal, ich baue das immer mal irgendwie so ein, wenn sich das so ergibt, nicht? Oder irgendein Tentakelmonster, weil ich Bücher eben so schreibe, dass ich die auch gerne lesen würde. Also ich bin ja Vater von zwei Kindern, ich habe also endlos viele Bücher vorgelesen und es gibt halt total langweilige, nicht? Also wo man sich echt keinen Bock hat, einfach die vorzulesen. Und ich will die gerne so schreiben, dass ich die als Erwachsener auch gut finde. Und deshalb baue ich da immer so kleine Sachen irgendwie so mal halt mit ein. Aber so eine direkte Verbindung gibt's nicht. Das hat sich eher so ergeben, dadurch, dass ich halt so einen Kinderbuchverlag gekriegt habe. Arena hat mir meine Agentin eben vermittelt und da haben wir überlegt, was wir machen. Allerdings die Themen und die Inhalte, das kann natürlich schon sein, dass sich das immer wieder mal so wiederholt und ähnelt. Also ich habe auch immer irgendwelche Haie, habe ich dann irgendwann mal festgestellt.
Hab ich auch schon gesehen,
ja. Und so, ja, weil ich habe eine totale Hai-Paranoia, nicht? Also wenn ich ins Wasser gehe, egal wo, auch wo gar keine Haie sein können, denke ich immer, es kommt ein Hai und frisst mich. Also das spiegelt sich darin natürlich schon wieder. Also deshalb stimmt es vielleicht so ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so bewusst, dass ich gedacht habe, so jetzt mache ich Lovecraft für Kinder oder so. Das gar nicht. In Ghostfighter geht es auch um was ganz anderes.
Ich habe auch gesehen, ein bisschen Science-Fiction scheint irgendwie bei dir vorhanden zu sein. Sehe ich das richtig? Also ich habe bei Glashaus reingehört und da ist mir aufgefallen, dass du super gerne technologisch in die Zukunft schaust, ein bisschen alles versuchst weiterzuspinnen, aber dann immer darauf achtest, dass das Ganze fundiert ist und immer eine Basis hat. Also kein Science-Fiction, der irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, sondern du machst so ein bisschen wie Star Trek. Kann es sein, dass du Star Trek geguckt hast gerne?
Ja, im Fernsehen, nicht? Die alte Raumschiff Enterprise.
Ja, ganz genau.
Ja, klar.
Weil ich hatte so das Gefühl, dass...
Aber ich bin jetzt nicht... Auch, ja.
Du bist kein Trekkie.
Nee, ich bin kein Trekkie. Ja. Also da eher noch Star Wars, glaube ich, als das im Kino lief. Das hat mich sehr beeindruckt.
Aber Science-Fiction schon begeistert?
Science-Fiction finde ich sehr gut, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich so ein knallharter Hardcore-Fan bin und alles kenne und alles angeguckt habe und so weiter. Also bei Glashaus ist es auch eigentlich, finde ich, gar nicht so unbedingt Science-Fiction, sondern es ging eigentlich da eher darum, eine Ist-Situation zu nehmen, also die Gegenwart und dann zu überlegen, was kann denn damit passieren oder ist vielleicht sogar schon passiert. Oder wie kann man das eben so ein bisschen weiterdrehen sozusagen, welche Szenarien wären dann denkbar, nicht? Aber so eben nicht in 50 Jahren oder in 20 Jahren, sondern eigentlich so nächstes Jahr, sage ich mal. Und Ding ist auch von diesen ganzen technischen Sachen und so weiter, habe ich ehrlich gesagt auch eigentlich gar keine Ahnung. Ich hatte nämlich einen Berater, Elmar Berger, der ist ja auch Sprecher und so weiter, der ist auch, macht viel mit der Johanna Steiner von der Lauscherlounge und so, die hat mir den auch dann vermittelt. Und den habe ich immer gefragt, also in der ersten Staffel habe ich den immer gefragt, so, ja, geht das, kann man das machen, wie kann man den abhören? Und der hat mir immer gesagt, ja, muss ich das und das und das schreiben und so. Und in der zweiten Staffel haben wir das dann nämlich von vornherein so gemacht, dass ich ein Szenario mir überlegt hatte und gesagt hatte, so, ja, ist das realistisch oder wie kann man das noch weiter ausbauen? Und da war noch viel stärker involviert sozusagen darin, dass wir eben nicht irgendwas völlig Absurdes kreieren, sondern uns schon immer so von der Gegenwart aus so ein bisschen in die Zukunft bewegen und dann aber eben das möglichst fundiert so darstellen sozusagen oder so zu konzeptionieren.
Das ist realistisch, ja. Okay.
Also richtig Science Fiction ist eigentlich nur Krieg der Welten.
Aber da hat man denn Berater für, das ist ja spannend. Hast du das schon seit längerem?
Nein, Quatsch. Nee, ich habe gefragt. Das war ja bei Audible. Ich kannte das ja auch nicht. Das war ja auch meine erste Serie. Also da hatte ich, als das kam, hatte ich das Hörspiel abgeschrieben. Ich dachte, ich schreibe nie wieder in meinem Leben ein Hörspiel, als das kam.
Ach so.
Weil ich eben, als ich die Sachen für die ARD geschrieben habe, damals gab es nur die ARD sozusagen.
Ja.
Alle privaten Radiosender haben keine Hörspiele gemacht und es gab auch keine. Also früher gab es auch nur Klett-Cotter Hörbühne, diese Kassetten und so weiter, nicht? Also zum Hören. Also außer Kindersachen, sag ich mal. Ne? Und da hatte ich halt diese Lovecraft-Letters-Idee und bin damit eben hausieren gegangen und die wollte halt keiner. Und dann dachte ich so, naja, dann war's das halt jetzt. Jetzt schreibe ich halt keine Hörspiele mehr, weil die ARD wollte meine Hörspiele auch nicht mehr. Und dann kam das eben mit Johanna Steiner quasi oder über die und die Lauscher-Lounge, dass sich das eben so entwickelt hat, dass dann eben Audible angefangen hat mit diesen Fitzek. Bearbeitung, weil die eben gesagt hat, wir wollen mal Hörspiel probieren, aber ein Hörspiel ist eigentlich nur eben so eine Stunde lang und dafür kann man jetzt nicht ein ganzes Guthaben von 10 Euro einsetzen, wenn man dafür auf der anderen Seite einen ganzen vorgelesenen Roman von 25 Stunden kriegt. Deshalb machen wir Fitzek Original, sag ich mal, also ungekürzt, so 7-8 Stunden. Dann kann man dafür ein Guthaben sozusagen, also das ist dann gerechtfertigt, dafür ein Guthaben einzusetzen. So sind die eingestiegen. Und nachdem die so 2, 3 Fitzek Sachen gemacht haben, haben die festgestellt, das kommt total gut an. Vorher haben die halt nur Hörbücher gemacht und das waren so die ersten Hörspiele. Und dann fing das mit diesen Serien im Fernsehen an und dann kamen die eben auf die Idee, lass uns doch mal eine Serie machen. Und dafür haben die halt einen Pitch gemacht. Und dann habe ich da eben teilgenommen und da habe ich den eben auch gewonnen. Also so ist das dann eben so passiert.
Und so bist du auch als Autor zum TV gekommen? Du hast in deiner Vita ja auch stehen, dass du, sag ich mal, so ein bisschen, ich will, soll nicht despektierlich klingen, aber so ein bisschen Trash-TV geschrieben hast, nur mit Barbara Salisch und so, da die Dialoge geschrieben hast,
Dialogbücher.
Oder die Drehbücher.
Ja, Dialogbücher nennt man das,
aha. Wie muss man, also.
Das war aber vorher, das war, weiß nicht, 2003 oder irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube 98 oder 99 eben diese Ausbildung zum Drehbuchautor gemacht und da ist auch nicht wirklich was bei rausgekommen, irgendwie jobmäßig, aber ich bin irgendwie an Filmpool gekommen, allerdings weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr wie. Und da gab es eben diese Gerichtsshows. Da gab es also nicht nur Barbara Salisch, sondern vor allen Dingen Alexander Holt, glaube ich, noch. Und die haben eben immer Autoren gesucht, weil da ging es um Dialogbücher. Also du hast die haben sich die Fälle selber ausgedacht. Mhm. Die haben da Juristen gehabt, mit denen haben die das ganze Juristische geklärt. Und dann hat man sozusagen diesen Leitfaden gekriegt und musste das in Dialoge umsetzen, in indirekter Rede auch noch. Weil das sollten dann Laien-Schauspieler nicht ablesen und auswendig lernen, sondern so frei sprechen, was sie natürlich nie gemacht haben. Deshalb klang das immer ganz gekünstelt so. Ja, und das war eine super Art, Geld zu verdienen. Klar, also habe ich, weiß ich nicht, 100 Stück
also
oder so.
Also total spannende, also ganz spannende Aufgabe, finde ich, für so eine Gerichtsshow, so die Dialoge schreiben, das stelle ich mir ziemlich cool vor.
Ich glaube, auch viele Leute fallen jetzt gerade aus den Wolken, weil sie hören, dass das gar nicht echt war, sondern dass die Dialoge geschrieben waren. Also ihr lacht jetzt, aber ich bin der Meinung, dass damals, ich meine, das ist jetzt eine Weile her, Alexander Holt, Barbara Salisch, wann war die Hochzeit? Das ist schon über eine Dekade her.
Ja, ja.
Und als das neu war, Ende der 90er, bin ich der Meinung, dass der Großteil der Bevölkerung nicht wusste,
dass das geskriptet ist.
Ja, ich habe das wirklich auch erst recht spät gemerkt, als ich dann auch ins Fernsehen eingestiegen bin, dass da alles gar nicht so echt ist, wie man denkt. Und ich glaube, man muss erst eine gewisse Reife und ein gewisses Alter und auch eine gewisse...
Ja, was einen daran halt immer so irritiert hat, ist, dass es ja echte Richter waren. Ne? Also du hast gedacht, dadurch bekommt das alles so eine Legitimität, die irgendwo, hast du gedacht, ja, vielleicht sind das ja wirklich echte Fälle, aber meistens haben es dann die Laiendarsteller waren dann so abstrus, dass man dann schon gemerkt hat, dass es irgendwie, aber klar, du weißt als Zuschauer im Zweifelsfall natürlich nicht, wie viel davon ist geskriptet oder basiert das vielleicht im Ansatz auf einer wahren Begebenheit oder so, aber ich finde es so oder so halt einen total spannenden Job. Hast du noch andere Sachen für TV gemacht? Weil ich meine, TV-Autor ist ja mittlerweile auch ein sehr interessantes, also ob du jetzt, weiß ich nicht, jede eigentlich jede Comedy-Sendung oder jede Show im Fernsehen hat ja ein Autorenteam mittlerweile. Hat dich das jemals gereizt, da irgendwie zu sagen, ich will fürs Fernsehen schreiben?
Ja, klar, deshalb habe ich das ja gemacht. Aber das ist halt nicht so einfach. Also das ist auch völlig anders, als ein Buch zu schreiben oder ein Hörspiel. Also wenn ich ein Buch oder ein Hörspiel schreibe, dann mache ich das mit dem Verlag oder so ab und dann gehe ich nach Hause und schreibe das. Ja. Keine Ahnung, 4 Monate oder wie lange auch immer. Und niemand redet mir rein. Und dann kommt ein Lektor und sagt nochmal an ein paar Stellen so, das muss ein bisschen anders und hier das und das. Und das war's. Und Film und Fernsehen funktioniert eben völlig anders. Und ich hatte da eben auch einen Tutor, ich habe auch ein Drehbuch geschrieben und so weiter. Also das ist ein ewig langer Prozess und ganz, ganz, ganz anders. Und das bei diesem Filmpool war eben einfach wirklich so, dass da ging noch mit Fax, glaube ich. Ich habe dann immer so einen Fax gekriegt. Also man hat auch gar nicht miteinander telefoniert. Man hat einen Fax gekriegt, wo das drauf stand, der Fall. Und dann habe ich das geschrieben und dann habe ich das meins zurückgefaxt quasi. So, ja, dafür habe ich Geld gekriegt. Und das war super, aber das war jetzt auch nicht so, dass ich das irgendwie weiterentwickelt hätte oder so, gar nicht.
Beim Thema Hörspiele ist es natürlich auch so, dass es anders geschrieben werden muss als ein Buch, weil ein Hörbuch ist ja im Prinzip das Buch nur nochmal vorgelesen, in der Regel würde ich jetzt mal behaupten, aber beim Hörspiel wird ja bewusst auch auf Dialoge geachtet und auf eine, ja fast schon, also ich finde es immer so bei Hörspielen, immer so, ist ja so ein leichtes Overacting immer, um die Situation möglichst gut darzustellen. Ich wäre auch immer früher so gescherzt, dass so bei TKKG, ne, wenn es dann zu einer Rangelei kommt, dann kommt, lassen Sie mal meinen Arm, oh, Tarzan, oh, mein Arm, du brichst mir meinen Arm. Also es wird ja so ganz viel Exposition betrieben, damit du das Bild sozusagen hast. Wie schreibt man das oder wie anders ist dann der Schreibprozess für so ein Hörspiel? Liest man das so leise vor, während man es schreibt, oder?
Nö.
Ich glaube, du versuchst einfach ein bisschen Kopfkino zu erzeugen, ne?
Ja, also das mit diesem Kopfkino, also man sagt ja, Hörspiel ist so Kino ohne Bilder und so, und das stimmt eben nur begrenzt, weil es ist eben kein Film, keine Tonspur von einem Film, ja, ne, sondern das, was du gesagt hast, das ist, man muss das schon speziell so
wie ein Theaterstück
schreiben, ne? Ja, genau, wie so ein Theaterstück. Nee, es muss halt alles über die Dialoge laufen und man kann halt ein paar Sachen über Geräusche machen, aber eben vieles auch nicht. Also wenn einer einen Revolver zieht, muss da immer einer stehen, der sagt so, oh, er hat einen Revolver gezogen.
Genau.
Nicht? Und damit das nicht und die Hauptarbeit sein, nein, nicht die Hauptarbeit, aber es ist schon eine viel Arbeit, dass man irgendwie versucht, das eben nicht blöd klingen zu lassen, genau, nicht? Weil keiner, dann denkt, jeder Hörer fühlt sich verarscht, wenn er sagt, oh, ah, gut, dass du kommst, du bist ja mein Bruder und hast 2 Kinder, weißt du, also irgendwie so Sachen, die so selbstverständlich sind oder so, nicht? Dass man das irgendwie eben so rüberbringt, dass es natürlich klingt. Ja, es braucht andere Techniken und so. Ich bin durch dieses Barbara Saale Schreiben und so diese Dialogbücher natürlich auch gut gedrillt, ne? Da habe ich das eben auch ganz gut gelernt und ich habe vorher eben auch schon unheimlich viele Hörspiele geschrieben, also keine Ahnung, 50 oder 60, weiß ich nicht. Alle natürlich nicht produziert.
Schreibst du also jeden Tag mehrere Stunden einfach?
Ja, ist ja mein Job.
Ja, gut, aber ich hab null Ahnung davon, also wie, kann ja auch sein, dass du erst schreiben kannst, wenn dich die Muse küsst, nee, oder dass du wie Hemingway irgendwie an den See fährst, erstmal 2 Stunden angeln musst, bevor aber du gehst einfach an den Tisch und sagst so, jetzt schreibe ich 4 Stunden und dann kommt
nebenbei
so,
turnen die 2 Kinder rum. Das geht
so
einfach?
Die sind ja älter. Nee, das geht überhaupt nicht so einfach. Nee, also jetzt sind die ja älter. Jetzt ist es viel einfacher natürlich, klar. Die Große ist 18, die macht eher Ding und der Lütte ist 12. Also das, die gehen ja auch zur Schule und alles und so.
Weil du sagst das mit so einer Selbstverständlichkeit, aber für Leute, die nicht da drin sind, ist das eine Kunst. Also das kann nicht jeder. Und dann auch das ständig so zu machen.
Und abzuliefern, was.
Ja.
Ne? Ist ja auch ein gewisser Druck.
Ja.
Sag du, wie es ist. Du musst uns sagen.
Ich sag halt immer, ich bin Autor und nicht Schriftsteller. Vielleicht ist das für mich so ein bisschen der Unterschied. John Irving ist ein Schriftsteller. So, wobei der setzt sich auch morgens hin und schreibt 8 Stunden und dann macht er Feierabend. Also das ist sehr unterschiedlich. Ich finde das nicht schlecht, was ich schreibe. Also gar nicht. Eigentlich liebe ich das. Und ich finde es ganz großartig, dass ich bisher nur fast alles nur geschrieben habe, was ich auch selber wollte oder mir selber ausgedacht habe. Ne? Also nur ganz selten kam, also habe ich mal so einen Auftrag gekriegt, dass ich mal gesagt habe, kannst du mal das und das schreiben oder so. Und das kommt auch mal natürlich mal vor. Aber ansonsten ist das einfach das, was ich immer wollte. Für mich ist das echt viel Handwerk. sage ich einfach mal. Für mich ist das ein bisschen wie so ein Tisch bauen oder so, ja. Also ich setze mich dann hin und dann weiß ich so, ich will einen Tisch bauen, nicht? Und dann fange ich irgendwie an und dann mache ich halt links und rechts rum und dann die Beine und dann wackelt der ein bisschen und dann schleift man hier und da und am Ende sieht er hoffentlich gut aus und ist gut nutzbar.
Aber das jetzt übertragen aufs Schreiben, weil
mich das ist so, genau.
Ich finde das als jemand, der, ich habe früher gern mal Kolumnen geschrieben und dann habe ich wollte immer mal ein Drehbuch oder so schreiben. Und ich merke schon, wenn ich drüber nachdenke, dass ich überhaupt nicht, bei mir scheidet es schon daran, dass ich gar nicht weiß, was ich überhaupt für eine Geschichte erzählen. Will ich einen Horrorfilm, will ich einen Krimi, will ich eine Komödie?
So eine Plot-Outline.
Ja, genau, wie sieht das aus? Hast du erstmal so eine Plot-Outline, dass du sagst, okay, ich habe ein kleines Kind und es wird ein Zauberer. Und den Rest schreibst du dann? Oder wie muss man sich das überhaupt, wie du sagst, das ist wie Handwerk, aber wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen?
Also es kommt halt drauf an. Also seit ich jetzt beschlossen habe, Autor zu sein, kriege ich eben auch oder bemühe ich mich eben darum, auch möglichst Aufträge zu kriegen. Mhm. Und seit ein paar Jahren ist das jetzt auch so, dass ich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich akquirieren muss, sondern man kommt auf mich zu, sage ich einfach mal so ein bisschen. Das ist natürlich schon mal sehr komfortabel. Ansonsten, ja, man muss natürlich Ideen haben. Ideen waren bei mir nie das Problem. Also ich habe eigentlich immer Ideen. Ich kann auch welche generieren. Es gibt natürlich Leute, die haben nicht so schnell Ideen, aber das ist bei mir nicht so das Problem. Das ist dann eher so die Ausarbeitung. Also beim Dialogeschreiben sage ich mal einfach, das macht mir nichts aus. Also da muss ich auch nicht nachdenken. Wenn ich keine Idee habe, schreibe ich einfach irgendwas und dann ergibt sich irgendwas und dann überarbeite ich so lange, bis es gut ist. Und wenn es ganz schlecht ist, schmeiße ich es halt weg. Ist auch wurscht, ne? Schreibe ich das neu. Als ich angefangen habe, Bücher zu schreiben, war das eben schon was Neues. Also weil da war das so ein bisschen, wie du das gerade gesagt hast, dass ich da so saß und dann hatte ich so die Seite und dann dachte ich so, ja, also der sitzt jetzt wohl in so einem Raum. Wie sieht denn der Raum aus? Und dann habe ich geschrieben, so, ja, links steht ein Tisch, rechts steht ein Regal und in der Mitte ein Teppich. Und dann ich so, what? Also das ist schon was anderes.
Ja.
Das muss man natürlich üben und viel lesen. Ja, also so ist das eigentlich. Ja, sowieso. Also man kann sagen, abgucken oder sich eben damit beschäftigen. Beim Hörspiel ist es ja ganz genauso, nicht? Du kannst kein Hörspiel schreiben, wenn du nicht weißt, was ein Hörspiel ist. Mhm. Also musst du erstmal welche hören und du musst ein bisschen über die Techniken wissen und wie das funktioniert und was die Besonderheiten sind und so weiter. Ich könnte mich jetzt nicht hinsetzen und ein Buch wie John Irving oder so schreiben. Vielleicht wie Stephen King, so in die Richtung, sage ich mal, nicht? Aber nicht jetzt einfach mal irgendwie was völlig anderes oder so. Oder auch keine Reportage zum Beispiel. Da habe ich auch noch nie gemacht.
Du hast aber auf jeden Fall einen Thriller geschrieben, der sich Hideaway nennt. Das ist momentan dein aktuelles Stück sozusagen. Erzähl uns ein bisschen darüber. Worum geht's da? Wie kam es zu diesem Thriller?
Ja, das ist eine Serie von Europa. Europa ist ja bekannt mit diesen ganzen Kinderhörspielen und so weiter. Die haben früher auch Erwachsenenserien gemacht. Ich kenne das natürlich auch aus meiner Kindheit. Mhm. Die Hilla Fitzen, die da die Redaktion macht und so weiter, viele Serien betreut, die hat mit mir Kontakt aufgenommen und gefragt, ob ich mal Lust hätte, mir eine Idee anzugucken sozusagen. Und dann hat sie mir das geschickt und das war so eine Grundidee von einem Psychologen, der in die Seelen seiner Patienten gucken kann und auf diese Art und Weise die Ursprünge von deren Trauma sozusagen herausfindet und dann nachträglich, also sagen wir mal so, jemand hat ein Trauma entwickelt, weil ihn jemand anderer missbraucht hat oder traktiert hat oder in irgendeiner Weise psychologisch gefoltert hat oder so. Und daraufhin hat der das vergessen, sozusagen. Und der Psychologe kann jetzt sozusagen in die Seele gucken und kann rausfinden, was damals passiert ist. Also ganz verkürzt gesagt. Das war so die Grundidee. Und das hatte sie mit den Jungs von Stiel, also Simon Bertling und Christian Hagitte zusammen sich überlegt. Und dann haben wir angefangen, an dem Exposé zu arbeiten und das hat ihnen gefallen, was ich da irgendwie gemacht habe. Und dann haben wir einen Deal gemacht und dann habe ich das geschrieben. Also es ist jetzt halt eine Serie, 10 Folgen. Geht um diesen Psychologen in Edinburgh, Schottland spielt das, der eine Amnesie hat. Also das heißt, er hat einen Unfall vor 3 Jahren, einen schweren Autounfall und bei dem hat er sein Gedächtnis verloren von allem, was vorher war, bis auf seine fachlichen Kompetenzen. Das heißt, er kann weiter als Psychologe arbeiten. Ja, praktisch. Er kann weiter als Psychologe arbeiten, hat aber keine Ahnung von seinem Privatleben. Mhm. Und als Psychologe ist er halt sehr gut und er wohnt dann mit seiner Schwester zusammen und die hat 2 Kinder, die ist dann irgendwie geschieden und so weiter. Die wohnen dann im Haus von dem Vater, der mittlerweile verstorben ist. Und dann stellt er eben bei seinem ersten Fall fest, dass er diese Fähigkeit hat, in die Seelen von den Leuten zu gucken, aber das ist eben verschwommen. Also das ist jetzt nicht so ganz klar wie so ein Film, dass man so sieht, so ah, der ist der Täter und so weiter, das und das ist passiert, sondern es ist alles so verschwommen. Und um rauszukriegen, ob denn was tatsächlich dran ist an seiner Fähigkeit und dem, was er da sieht, er sucht er sich halt einen Privatermittler, das ist dieser Hyde. Und der ermittelt dann eben so die näheren Umstände und so ergänzen sich die beiden dann eben ziemlich gut und lösen quasi Kriminalfälle. Also eigentlich sind es eben auch, das ist jetzt nicht irgendwie abgefahrene Psychologie oder so, sondern das sind wirklich so Crimes, eine Psychocrime, also Kriminalfälle, die gelöst werden, so wie bei Sherlock auch und so weiter, nicht?
Jetzt sind das 10 Folgen, muss ich mir das als große Handlung über 10 Folgen erstreckend vorstellen oder sind das einzelne abgeschlossene Geschichten?
Beides.
Beides?
Ja, also es sind einzelne Folgen. Die erste ist allerdings eine Doppelfolge, Zweiteiler und die anderen sind alles einzelne Folgen. Da wird also jeweils ein Fall gelöst. Man kann die im Prinzip auch nicht chronologisch hören.
Das wäre meine Frage gewesen.
Ja,
das ist ja spannend.
Aber es gibt eben auch eine überspannende Story, die ist auch sehr präsent und die klammert das ganze Geschehen eben nochmal ein und setzt nachher nochmal so einen ganz anderen Fokus und entschlüsselt sich dann sozusagen in der letzten Folge nochmal auf eine ganz andere Art und Weise sozusagen, nicht? Denn die Frage ist ja, woher kommt diese Fähigkeit? Was ist mit seiner Vergangenheit? Was ist passiert? Was war das für ein Unfall und so, ne?
Ja. Wird das abschließend beantwortet über diese 10? Das heißt, das macht es ja auch schwierig. Da gibt es jetzt keine Staffel 2.
Doch.
Oder wie? Doch?
Ja, es wird nicht alles beantwortet. Also sagen wir so. Also es wird so viel beantwortet, dass man als Hörer, glaube ich, sich dann hinsetzt und nicht das Gefühl hat, man wurde betrogen. Das gibt's ja auch, dass man so, boah, es wird nichts, ja, alles offenes Ende und so. Viele große Fragen werden beantwortet, aber es gibt immer noch ungelöste Fragen darüber hinaus. Und das Zweite ist, dass wir das Gefühl haben, durch dieses Ermittlerteam und auch noch so andere Nebenfiguren eben Personal und ein Sujet geschaffen zu haben, was vielleicht auch ein bisschen neu ist, nicht? Also einerseits eben so diese handfeste Privatermittlung von diesem Privatermittler, der eben auf der Straße ist und so ein bisschen schnoddrig und so weiter und so fort. Und dann eben der Psychologe, der eben so in die Seelen, man weiß ja auch gar nicht, sind das die Seelen? Was ist die Seele überhaupt? Ist es das Unterbewusstsein? Was sieht er da überhaupt? Ist ja alles ganz unklar. Und dann eben diesen psychologischen Blick hat und damit als Team sind sie eben in der Lage, Cold Cases sozusagen, also Fälle, die nie aufgeklärt wurden, im Nachhinein aufzuklären als klassische Kriminalfälle sozusagen. Und das kann man auf jeden Fall fortsetzen. Wir haben jetzt auch schon überlegt und ja, wenn das gut ankommt, machen wir auf jeden Fall weiter.
Diese psychologische Komponente, du hast hier noch ein Buch mitgebracht.
Ja, genau.
Böse, die Psychologie unserer Abgründe, was ist das? Und da gibt es da eine Verbindung, dass sich dieses Thema, die Psychologie die Psyche des Menschen, was ihn bewegt oder so, ist das was dich interessiert, was du gerne ergründest als Schriftsteller?
Ja, das ist schon so ein Hauptthema von mir, würde ich sagen. Also so Psyche und
Unterbewusstsein
und eben Gut und Böse und so. Also der Psychologe bei Hideaway, dadurch, dass er diese Amnesie hat, der darf dann eben weiter therapieren, aber nur unter der Bedingung, dass er sich selber in psychologische Behandlung begibt. Das heißt, es gibt eine Psychologin, die ihn wiederum auch psychologisch behandelt in der Serie. Und meine Idee war irgendwann mal, dass das die macht, diese Julia Shaw. Die hat nämlich vorher auch noch ein ganz interessantes Buch geschrieben über manipulierte Erinnerung. Also ich weiß nicht, ob ich das was sagt. Also man hat ja das Gefühl, man erinnert sich an Dinge. Und manchmal ist das ja so, dass man, wenn man zum Beispiel, wenn ich meine Mutter frage von früher, sag mal, damals war das doch so und so, dann ist doch das und das passiert, dann sagt sie so, nee, da waren wir nie. So, und ich so, was, natürlich, wir waren doch da und ich sehe das doch genau vor mir. Und dann stellt sich eben raus, das stimmt gar nicht, aber ich bin eben wirklich davon überzeugt gewesen, dass die Wahrheit war. Das macht das Gehirn automatisch, man kann das aber auch manipulieren. Und das hat sie auch erforscht in dem Buch, das sie vorher geschrieben hat. Das ist auch schon ein bisschen länger auch schon mal so in der Forschung, aber noch gar nicht so prominent, dass man Menschen falsche Erinnerungen einimpfen kann. Und das ist gar nicht so schwer. Mhm. Also man kann das relativ, und zwar ohne Hypnose und irgendwelche Tricks, einfach indem man miteinander redet sozusagen und bestimmte Techniken anwendet. Und die Leute glauben alles. Also es gab in den 90ern eben mal so eine ganz starke Welle von so frühkindlichen Missbrauch, der plötzlich vielen Leuten, vor allen Dingen in Amerika, bewusst geworden ist und sich bei vielen Fällen rausgestellt hat, dass es nicht sein kann. So, also sie haben dann eben einfach, viele haben dann eben gesagt, mein Vater hat mich missbraucht oder sowas. Und das ist mir irgendwie jetzt in der Therapie klar geworden und so. Und es ist eben bei einigen Fällen eben auch dann eben nachgewiesen worden, dass der Therapeut eben auch suggestiv gefragt hat. Das heißt, der hat dazu gebracht, sich daran zu erinnern, obwohl das nie passiert sein kann. Das heißt nicht, dass es das nicht gibt, das will ich damit nicht sagen. Nur eben diese andere Seite, also dass das Gehirn eben unzuverlässig ist.
Dass es beeinflussbar ist halt.
Beeinflussbar, unzuverlässig und formbar und auch sich Sachen schönredet und so weiter, nicht? Also so, dass man möglichst eben gut durch den Tag kommt.
Ne, aber auch bei Erwachsenen oder?
Bei
auch?
Allen, ja klar, ja. Das hat sie da vorgeschrieben und da war ich drauf gekommen, dass ich gedacht habe, die könnte ja vielleicht diese Psychologin sprechen, aber das haben mir die dann direkt ausgeredet, haben gesagt, so, nee, wir brauchen ordentliche Sprecher und ausgebildet und so weiter und so fort. Aber eben dieses gut-böse Ding, also das, so diese klare Einteilung, das ist gut, das ist böse. Also das ist eben auch, was mich interessiert und was wir auch in dieser Serie eben so ein bisschen betrachten, weil es eben so einfach ist zu sagen, das ist gut, das ist böse, Feierabend. Ne? Und der Böse kommt in den Knast und so und der Hintergrund, was ihn dazu gebracht hat, ob er vielleicht selbst manipuliert worden ist und so weiter, das interessiert dann irgendwie gar nicht mehr. Hauptsache, wir haben einen Schuldigen, den wir sozusagen verurteilen können.
Was macht dir mehr Spaß, wenn ich jetzt so höre, diese Gruselgeschichten und Thriller, magst du mehr das Lustige, magst du mehr für Kinder schreiben, magst du mehr für Erwachsene oder gibt es da gar keine Präferenz?
Doch, ich habe das jetzt auch alles so ein bisschen ausprobiert und finde auf jeden Fall diese Thriller-Krimi ist eine Sache, die mich sehr interessiert. Die also nicht nur im Hörspielbereich, sondern auch bei Büchern. Das finde ich, fixt mich sehr an und das schreibe ich sehr gerne. Und auf der anderen Seite eben für Kinder. Also das finde ich auf jeden Fall auch gut. Das ist schon immer so, weiß ich nicht, das ist eben so was ganz anderes und das macht mir einfach eben auch total viel Spaß.
Hat man nicht irgendwann, also ich kann mir das... Also beziehungsweise stelle ich mir das so vor, dass das schon eine ganze Weile dauert, so einen Roman zu schreiben oder zu verfassen, jetzt ein Skript für ein Hörspiel. Hat man danach nicht vielleicht auch einfach mal Lust, mal was ganz anderes zu machen, die ganze Zeit Krimi schreiben und jetzt möchte ich aber was mit Tieren. Ist das nicht so?
Ja, aber das mache ich ja auch. Also ich habe ja immer, es ist ja nicht so, ich habe jetzt nicht einen Auftrag irgendwie für ein Buch, sondern das kommt dann so, sag ich mal, so rein, wie sich das ergibt. Ich schreibe auch viel für den Kinderfunk vom BR, relativ regelmäßig. Der schickt mir dann irgendwann eine Mail und sagt so, ja, 3 Einstünder irgendwie im nächsten halben Jahr. Das kann ich mir dann quasi so selber einteilen. Und dann mache ich das auch schon so, nicht? Also beende ich vielleicht das eine Buch sozusagen oder so relativ und lege das dann zur Seite und dann schreibe ich eine Kindersache für den BR und dann nehme ich mir das wieder vor und gehe dann ein bisschen so frischer wieder ran, so ja, das
macht man schon auch so. Aber man kann sich denn nicht immer selber aussuchen, oder, wenn man das als Auftrag kriegt?
Ja, aber es sind alles Aufträge, die ich total gut finde. Das ist nichts, wo ich denke so, oh Gott, jetzt muss ich das schreiben oder so, sondern das sind Sachen, da freue ich mich drauf und das sind Themen, die ich oft selber entweder ausgedacht habe oder mitentwickelt habe. Von daher finde ich das, also das gibt Tage, wo ich keinen Bock habe, nicht? Aber dann sage ich halt, dann mache ich halt Wochenende. Ich kann mir das ja einteilen, wie ich
das
will.
Hast du auch da schon mal so eine richtige Schreibblockade, wo du, dass du merkst, es geht einfach nicht?
Nö, also nur kein Bock. Ne? Dass man das kennt, das kommt auf jeden Fall immer wieder vor, dass man irgendwie so denkt, so, oder dann so sitzt und dann schreibt und dann merkt man so, oh, da kommt echt überhaupt nichts bei raus. Dann lasse ich es jetzt einfach, ne? Und dann am nächsten Tag geht es auch wieder gut. Aber so Schreibblockade, dass ich nicht wüsste, was ich schreibe, das hatte ich ehrlich gesagt noch nie.
Wenn jetzt, wir haben Zuhörer, die sagen, oh, das ist echt ein Job, den ich auch gerne mal machen würde. Wie kommt man da rein? Wie wird man das, was du jetzt bist? Was kannst du den Zuhörern vielleicht auch jüngeren Leuten noch als Tipp geben, die sagen, ich würde gerne anfangen, auch Bücher, Hörbücher, Hörspiele zu schreiben. Was ist da der beste? Gibt es da überhaupt einen Ratschlag, den man befolgen kann?
Der beste Tipp ist, werd Tischler. Nee, das ist jetzt fies. Also es ist echt schwer, ne? Muss man einfach mal sagen. Also wenn man davon leben will, wenn man davon seinen Unterhalt bestreiten will oder womöglich noch eine Familie ernähren oder so, dann ist es echt tough. So, das muss man wollen.
Und weil es so schlecht bezahlt ist oder weil es so wenig Aufträge überhaupt, weil der Markt so klein ist?
Es ist
oder
schlecht bezahlt, der Markt ist klein, er wird immer kleiner, Bücher werden immer kleiner, es gibt als nächstes geht die CD ein, dann werden keine CDs mehr verkauft, läuft alles über Streaming und so weiter. Das hat alles Auswirkungen auf die Verkaufserlöse und damit für die Autoren. Das ist ganz klar.
Ich hätte jetzt gedacht, dass es genau in die andere Richtung geht, dass durch das Internet, durch Streaming eigentlich wieder das Ganze zurückkommt.
Ja, und tut's auch ein bisschen.
Gerade wo ich gesehen habe, dass es ja tatsächlich diese Serien gibt auf Audible, die dann auch noch Originals heißen, also quasi direkt angelehnt an Netflix.
Und ja, man halt für weniger Geld wahrscheinlich, ne? Hm. Es wird viel mehr gehört, aber du zahlst 10 Euro im Monat und hörst so viel, wie du willst. Also diese Flatrates sind, glaube ich, schon krass. Weil
ja, Spotify, ne?
Oder Spotify. Hm. Früher hättest du ja 10 Euro pro Hörbuch gezahlt oder weiß ich nicht, vielleicht 25 Euro oder so, ne? Aber überleg mal.
Also es gibt auch unterschiedliche Verträge. Es gibt Verträge mit Beteiligung und es gibt Buyout-Verträge. Das heißt, und das wird zum Beispiel bei den ganzen privaten Fernsehsendern und so, also so weiß ich das noch von früher. Das heißt, du wirst für den Auftrag bezahlt, aber du wirst nicht dran beteiligt an den Verkäufen. Ja. Das ist im Buchmarkt und bei anderen ist das anders. Das heißt, wenn das dann floppt, hast du zumindest irgendwie einen Betrag X, den du mal gekriegt hast und so, und dann gibt es eben keine Beteiligung. Aber wenn es richtig gut läuft, dann kann man damit auch richtig Geld verdienen, nicht? Also diese Autoren wie Stephen King oder so weiter, die verdienen dadurch, dass die Bücher eben so irre oft verkauft werden und sie daran beteiligt sind. Hm. Je besser sich das verkauft, desto höhere Fixsummen kriegst du auch wieder und so weiter und so fort.
Also du hast gar nichts vom Erfolg, falls sich der einstellt.
Wenn du so einen Buyout-Vertrag hast, nicht, nee, genau. Hm. Aber du hast natürlich das gemacht und bist in der Szene drin und das wird diskutiert und der Name und so weiter, nicht? Also das natürlich schon gut, auf jeden Fall, ne? Nur eben darf, also wenn man es nebenbei macht, dann der beste Tipp, machen. Also ich finde also wenn man jetzt so sagt, Hörspielbereich, gibt es so viel private Label und Enthusiasten, die das machen heutzutage. Die suchen ja auch alle. Die suchen Sprecher, die suchen Autoren, die suchen Skripte. Da darf man nur nicht verlangen, irgendwie, dass man dafür viel Geld kriegt oder so. Also ich habe hier für den Thomas Birker, wie heißt das noch? Dreamland Grusel oder so, gibt's ja auch, glaube ich. Der hat jetzt auch irgendwas von mir gemacht oder so. Das ist dann eher ein Freundschaftsdienst, sag ich mal. Oder hier dieses Roch von, oh, da muss ich gleich noch Werbung machen hier für das für das Ohrenkneifer-Label. Das Ohrenkneifer-Label, muss ich jetzt einfach mal sagen. Ja. Weil das sind eben auch so drei Enthusiasten, Marc Schülert, Detlef Tams und Dirk Hadegen, die ihr eigenes Label gegründet haben. Die haben alle Jobs, die machen nebenbei reelle Arbeit, aber sind eben Hörspiel-Enthusiasten, haben ihr eigenes Label gegründet und machen also mit ganz viel Herzblut und so weiter.
Karl May
läuft total gut und Iris haben die so eine Science-Fiction-Sache gemacht. Der Marc Schülert hatte mich dann eben auch mal angerufen nach Glashaus und haben uns halt sofort verstanden, haben wir das eben zusammen gemacht und so. Solche Independent-Label und so weiter. Also wenn man die unterstützt, dann ist das eben auf jeden Fall auch gut. Und da hat man eben auch die Möglichkeit, als neue Autoren oder jüngere Autoren dann eben auch mal was zu platzieren oder so. Also sofort loszugehen und zu sagen, so, ich will jetzt für Europa schreiben oder so, stelle ich mir schwierig vor. Mhm. Und man muss das wollen, ne? Also man muss das echt wollen.
Ja klar, also geschenkt wird einem sicher nichts, man muss sich da schon auch ein bisschen durchbeißen.
Es gibt halt auch keine Ausbildung eigentlich, ne?
Ja.
Das ist so, es war eigentlich früher auch schon so. Also es gibt dann eben so diese Drehbuchausbildung, gab es dann mal und so. Es gibt so Preise und Wettbewerbe, solche Sachen. Aber so, dass man das, es gibt auch, glaube ich, Studiengänge, kreatives Schreiben oder sowas, aber damit habe ich mich ehrlich gesagt nie wirklich befasst. Also Buchmarkt, ich bin da nicht schlecht aufgestellt in bestimmten Segmenten und es wird trotzdem immer weniger einfach. Hm. Also werden einfach viel weniger Bücher gemacht. Das kommt auch durch diese E-Books, Flatrates bei Amazon und so weiter und so fort. Ne?
Ja, aber das ist ja gut, wenn du wenn du mehrere Sachen am Laufen hast. Ich meine, wenn Hörspiele jetzt tatsächlich doch wiederkommen, sage ich mal, durch diese ganze Streaming-Geschichte. Ich finde es sehr angenehm als Alternative. Besonders, also ich fand es mega spannend. Ich wusste zum Beispiel bis vor einiger Zeit noch gar nicht, dass es sowas wie Serien gibt, aber nur als Audio. Und ich weiß auch nicht, seit wann es das gibt, aber ich finde das eine ziemlich gute Alternative. Das, weil wenn du heutzutage schauen, Leute zum Einschlafen gerne diese Serien, aber du musst halt auch hingucken.
Ja, man sieht das ja auch an dem Podcast-Boom, dass einfach der Audiomarkt, jetzt mal unabhängig, ob das Hörbuch, Hörspiel, Podcast, whatever ist, dass der im Audiomarkt natürlich schwer am Boom ist. Das liegt natürlich an den mobilen Devices, an Bluetooth-Kopfhörern, an immer mehr, also natürlich am technologischen Fortschritt. Aber also ich entdecke es auch an mir, Es hat auch so ein bisschen was, ich finde es auch entspannt. Zum Einschlafen habe ich ein Ohrstöpsel im Ohr und höre was zum Einschlafen. Und da mag ich dann auch eher Sachen, die beruhigend sind. Das kann ein ruhiges Hörspiel sein, es kann ein Podcast sein mit einer angenehmen Stimme. Ich weiß ja eh, nach 15 Minuten schlafe ich ein. Also es geht jetzt gar nicht mal so sehr um den Inhalt immer. Aber ich merke das auch. Und im Auto hat zum Beispiel für mich auch zum Podcast haben die Musik abgelöst. Ja, also ich höre jetzt im Auto fast nur noch Podcasts, viel weniger Musik. Auch blöd ist, aber irgendwie man muss ja, man hat ja nur, oder beim Fahrradfahren oder so. Mhm. Also im Prinzip der Bedarf an Stoff wird wahrscheinlich höher, nur die Bezahlung wird ja nicht unbedingt besser, weil dadurch, dass alles durch Flatrates und so geregelt wird, fällt dann für den einzelnen Autor wahrscheinlich weniger ab, wenn du jetzt nicht gerade der Bestseller, wenn du nicht Stephen King bist oder so. Mhm.
Also durch diese technischen Möglichkeiten hat natürlich auch jeder die Möglichkeit, sein eigenes Ding zu machen. Ja. Ne? Das machen ja auch viele. Die machen selber ein Hörspiel oder einen Podcast oder bei Amazon auch eigene E-Books kann man da machen mit ISBN-Nummer und so weiter. Das, vor 20 Jahren konnte man das gar nicht sozusagen. Nicht? Also hatte diese technischen Möglichkeiten gar nicht. Das kann man heute machen und das sieht außen erstmal auch alles wirklich gut und professionell aus. Ne? Nur verdient man damit eben kein Geld. Ja. Das ist ja so. Also E-Books sowieso. Also ich habe ja auch welche geschrieben für Bastei Lübbe. Ich liebe auch diesen Verlag und der ist gut zu mir und so weiter. Nur da verdient man nichts.
Hm. Schade.
Ja. Mit was wirst du denn jetzt in Zukunft dann verdienen? Du hast jetzt, also Hideaway haben wir gerade drüber gesprochen. Was sind deine nächsten Projekte? Gibt es vielleicht auch was, so einen Traum, den du dir erfüllen möchtest? Oder was steht jetzt so bei dir als nächstes an?
Ich mache so ein paar Konzepte für neue Sachen, also für die zweite Staffel von Hideaway. Haben wir eben so ein Brainstorming gemacht und haben da so ein paar Ideen schon mal gesammelt. Es gibt noch eine weitere Idee für eine neue Serie, die man vielleicht machen könnte. Also durch dieses Hideaway und Europa hat sich ergeben, dass ich für 5 Freunde Hörspiele jetzt auch schreibe. Da habe ich jetzt schon 2 Skripte geschrieben, da schreibe ich dann noch eins. Dann mein Kinderbuchverlag Arena, da schreibe ich jetzt zwar eine neue Reihe, erstmal 2 Bände. Und dann habe ich noch so ein paar Sachen für den Bayerischen Rundfunk. So.
Lass uns noch ganz kurz einmal über die 5 Freunde reden, was ja mit einer der berühmtesten Kinderbücher, Enid Blyton, glaube ich, ne?
Genau.
Ist. Habe ich als Kind auf jeden Fall die Bücher vorgelesen bekommen, die Hörspiele. Es gibt, glaube ich, sogar Fernsehserien, aber da bin ich mir nicht sicher.
Nee, Filme gibt es.
Ja? Filme gibt es, ja. Da hast du auch was für gemacht. Wie kommt man an sowas ran und wie. Da gibt es ja schon 100 Geschichten.
Ja, weißt du denn, dass du nicht. 140, glaube ich. Sogar.
Oder 40? 140?
Nee, muss man die alle hören?
Ja, 140 Folgen, glaube ich. Ja. Oder 138.
Hast du die erstmal alle angehört, damit du nicht was wiederholst? Wir hatten schon den Gärtner mit der Gartenschere.
Also, also kam halt über die Hela Fitzen, mit der ich eben auch dieses Hideaway gemacht habe. Ja. Die macht eben auch 5 Freunde. Und die hatte mich dann eben, oder ich hatte ihr gesagt, ich erzähle allen Leuten natürlich immer alles, was ich mache, und sag, damit die mir dann eben auch Jobs geben. Und der hatte ich dann eben auch Kindersachen gegeben und gesagt, so ja, das will ich auch gerne machen und so. Das hatte die im Hinterkopf. Und dann, die macht auch Huibu und auch dieses.
Huibu, das Schlossgespenst.
Ja, und auch diese neue Serie, das macht auch Stil, im Übrigen produziert das auch. Und dann hatte sie mich irgendwann mal gefragt, könntest du dir vorstellen, für die neue Huibu was zu schreiben? Ich so, ja klar, habe ich früher auch mit Hans Klarin und so super und kenne ich und so. Und dann hatte sich das aber zerschlagen irgendwie und dann sagte sie so, ja, das hat sich jetzt leider zerschlagen, aber es gibt noch 5 Freunde, da bräuchten wir eigentlich mal einen neuen Autor, so, der so ein bisschen zuarbeitet. So, hättest du dazu Lust? Und dann habe ich gesagt, so, ja klar, mach ich sofort. Ich kannte die nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich kannte das, habe das erste Buch mal gelesen vor 30 Jahren oder so. Sonst sind die an mir vorbeigegangen. So, ich wusste, dass sie einen Hund haben, mehr nicht. So. Und wenn man, also das habe ich auch gesagt, das war jetzt aber auch nicht so das Problem. Ich sag mal, wenn man ein Autor ist, der eben Hörspiele schreibt und Kinderhörspiele schreibt, dann kann man sich da auch reinfuchsen. Das könnte man auch mit 3 Fragezeichen oder sonst irgendwas machen. Wenn das jetzt so viele Folgen gibt, dann gibt es eigentlich immer das nennt man eine Bibel. Das gibt es auch bei Fernsehserien, wo eben so die wichtigsten Sachen drinstehen. So, wer ist das? Was mag der? Wie alt ist der? Was mag der? Was mag der gar nicht? Darf der das und das machen und so weiter? Und die Orte gibt es und so weiter. Dass man so ein bisschen so weiß, wo man sich da so dran langhangelt. Das hatte ich die Hilla Fitzen dann auch gefragt und die hat gesagt, ja, ich bin die Bibel. Also weil die das einfach schon so seit 20 Jahren macht. Deshalb macht die alles. Und dann habe ich gesagt, so, ja, na, das ist ja super, dann schreibe ich einfach mal, guck mal, was passiert. Hm. Bei Fünf Freunde ist das Komplizierte, dass es eine, dass die Lizenz in England liegt, in Großbritannien. Das heißt, es muss dann immer sozusagen, wenn wir uns hier eine Geschichte ausdenken, dann muss ich das aufschreiben. Dann arbeite ich erstmal so das Exposé aus. Und wenn die Hilla dann sagt, so ja, das ist gut, dann wird das ins Englische übersetzt. Dann geht das nach, dann geht es erstmal zu Heike Dine Körting. Die macht das nämlich. Das ist ja die Hörspielgöttin sozusagen. Mhm. Und wenn die dann sagt, so ja, das ist gut, dann wird es übersetzt. Dann geht es nach England. Dann müssen die Engländer sagen, so ja, das ist gut. Dann kann man das Buch schreiben mit den Dialogen. Dann geht das wieder an die Heike Dine Körting. Wenn die dann sagt, ja, das ist gut, dann wird das auch wieder ins Englische übersetzt, geht wieder nach England. Krass. Und wenn das dann durch ist, dann wird das sozusagen produziert in Hamburg.
Aber wird das auch auf Englisch umgesetzt oder wird das nur übersetzt?
Nur damit, übersetzt, damit die das lesen.
Nur damit sie das lesen können.
Ja, weil die verdienen damit viel Geld. Also das wusste ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, also die im Hörspielbereich sind die drei Fragezeichen natürlich ungeschlagen, aber direkt danach kommen, glaube ich, TKKG und Fünf Freunde. Mhm. Also wenn man sich das anguckt, so Spotify oder so, die haben, also ich weiß nicht, wie viel die jetzt CDs verkaufen, aber so bei Spotify haben die so 100.000 Hörer mindestens pro Folge oder 120.000, das ist natürlich irre.
Mhm. Wer würde den Fall gewinnen, wenn die Fünf Freunde, die drei Fragezeichen und TKKG alle zur gleichen Zeit am Fall arbeiten, wer würde gewinnen? Jetzt geht es nicht darum, wen ihr lieber mögt. Es geht darum, wer wirklich effizient, welche Jugendgruppe arbeitet am effizientesten.
Ich kenne TKKG auch nicht. Und ehrlich gesagt, drei Fragezeichen bin ich auch nicht so vertraut mit. Nee. Nee, deshalb sage ich einfach mal Timmy der Hund.
Ja. Also die Fünf Freunde. Gut, hätten wir das auch geklärt. Alles klar.
Ich muss noch einmal fragen, weil von den Sachen, die du mitgebracht hast, also neben Dirk Gewesen und dem Böse, liegt hier noch der Herr der Ringe von Tolkien als CD. Mhm. Wie passt das rein? Du meintest ja, fantastisch ist eigentlich gar nicht so dein Steckenpferd.
Das habe ich nur mitgebracht, falls ihr mich fragt, was meine Lieblingshörspiele sind und mir das auf die Schnelle nicht einfällt, dachte ich so.
Das kannst du dir nicht merken, da musst du ein Exemplar. Nee,
manche Sachen kann ich mir echt nicht merken. Ja,
ist das ein Hörspiel oder ein Hörbuch?
Nee, das ist die Hörspielversion. Und ich finde eigentlich noch besser Der kleine Hobbit. Das war noch vor Herr der Ringe. Das ist eine ganz große, Herr der Ringe ist eine ganz große Produktion vom WDR gewesen. Und ich glaube, Der kleine Hobbit war von 1980 oder so. Auch schon 6 Stunden lang, ganz aufwendig produziert. Und das hat mich einfach geprägt. Also das ist einfach so ein Hörspiel, was ich eben ganz toll finde, wo dann die ganzen, der Gandalf da eben rumläuft und die Hobbits singen dann immer irgendwelche Lieder und die Zwerge schärfen ihre Klingen und so. Also dieses Genre, wie heißt diese ganz bekannte Fernsehserie?
Game of Thrones?
Ja, genau, habe ich die erste Folge gesehen, fand es totlangweilig, habe nie wieder was geguckt. Ne? Also ich bin nicht Zielgruppe dieses Genres. Aber dieses Der kleine Hobbit und Herr der Ringe, das finde ich ganz großartig. Und das höre ich dann eben auch, ne, wenn ich weiß, so jetzt will ich eigentlich einschlafen, dann lege ich mir die auf und dann 10 Minuten später bin ich auch weg.
Game of Thrones habe ich als Hörbuch teilweise zum Einschlafen gehört, gelesen. Von, war sogar George R. R. Martin? Oder hat
selber gelesen?
Nee, ich glaube, er hat es nicht selber gelesen, hat es irgendjemand anders gelesen. Auf jeden Fall war das auch. Am Ende waren es aber einfach nur noch im Prinzip ein Typ, der lauter Namen vorgelesen hat.
Ja.
Also bis als Hörbuch zum Einschlafen, vielleicht für lange Autofahrten ist es ganz gut, aber wenn du so Game of Thrones in 15 Minuten Chunks hörst, das bringt nicht so viel.
Vor allem lange Sachen generell, oder? Wenn du pennst dabei ein und du weißt nicht wann und jedes Mal hörst du alles doppelt, weil du vorher wieder einsetzt.
Das geht mir ganz oft so, dass ich dann 10-mal das erste Kapitel gehört habe, aber nicht weiß, was ab Seite 20 passiert oder so. Mhm. Also deshalb würdet ihr sagen, wenn man ein Hörbuch gehört hat, ist das gleiche, wie wenn man das Buch gelesen hat? Könnte ich das sagen? Also wenn ich jetzt...
Wenn du das so findest, ich finde es nicht.
Nee, ne? Nö. Ich finde es auch nicht, weil ich finde, es bleibt nicht so hängen, wie wenn du es liest. Mhm.
Aber das ist ja auch normal.
Mhm. Ich glaube, die sind ja auch oft gekürzt, ne? Von daher schon hast du nicht das ganze Buch gelesen.
Nicht immer. Also jetzt bei Audible gibt es zum Beispiel sehr oft so beide Fassungen, nicht? Einmal so komplett und einmal gekürzt sozusagen. Dann.
Ah, okay.
Mhm. Ja, ich finde auch, also Hörbücher ist auf jeden Fall noch ein Metier, an das ich mich noch ranwagen muss. Hörspiele, Podcast bin ich firm mit, aber Hörbücher, ich habe, glaube ich, noch nie ein Hörbuch von Anfang bis Ende gehört. Noch nie.
Zumindest nicht an einem Stück. Das ist schwierig. Aber besonders Herr der Ringe.
Aber was sind denn eure Hörspiel-Favorites, wenn ich mal fragen darf, wenn ihr sagt, ihr seid so Hörspiel-Fans?
Naja, also ich bin tatsächlich immer noch so ein bisschen in der Kindheit gefangen mit 3 Fragezeichen. Mein Sohn hört jetzt 3 Fragezeichen Kids, was ich auch echt sehr gut produziert finde, sehr hochwertig. Ich bin als Kind mit Alf-Kassetten, aber eigentlich alles so aus dieser Europa-Kiste auch. Und auch ein bisschen John Sinclair, also so Gruselgeschichten mag ich eigentlich so bis heute. Und das sind eigentlich auch immer noch so die Sachen, die ich höre. So Sachen aus den 80ern, 90ern.
Mhm. Also nicht so das, was heute so gemacht wird.
Also natürlich so durch meine Kids höre ich da so ein bisschen auch mit rein. Aber ich persönlich, wenn ich mir was anmache, merke ich immer wieder, dass ich zurückkehre zu den Sachen, die ich als Kind gehört
habe. Die sind ja auch eingebrannt in dein Gehirn. Das ist ja eine ganz faszinierende Sache, finde ich, wenn du diese Erfahrung, diese Gefühle wieder spürst durch irgendwelche Dinge, die du als Kind gemacht hast. Das sind ja manchmal auch nur Gerüche oder sowas. Aber es sind auch manchmal in Hörspielen einzelne Dialoge. Ich kenne mir zum Beispiel bei Alf, kriege ich aus meinem Kopf nicht raus die Szene, wo er den Krapfen will. Es ist ein Krapfen. Ja. Und
so einzelne Dialogzeilen,
Sachen, die du abgespeichert die eingebrannt hast. Sind. Ja. Und ich finde Alf ein lustiges Beispiel, weil da habe ich gerade letztens mal reingehört, ist dir eigentlich, musst du mal machen. Damals als Kind dachtest du, das ist mega gut gemacht, aber wenn man mal reinhört, da ist eine unglaublich schlechte Sprecherin, die sie, keine Ahnung, wo sie die herhaben, aber es ist auch ganz schlecht zusammengeschnitten und von dieser Sprecherin zusammengehalten, als hätte das jemand in 5 Minuten gemacht.
Aber da muss man ja auch sagen, es ist ja die Fernsehserie, die einfach nur sozusagen nochmal geschnitten wurde, aber festgehalten wurde auf Band. Es gibt ja auch zum Beispiel ganz berühmt, haben wir auch schon auf Autofahrten gehört, die unendliche Geschichte, das Hörspiel oder Star Wars, die ich auch als Kind die Hörspielkassette hatte. Und das sind ja einfach Mitschnitte vom Film teilweise. Und wobei bei unendliche Geschichte weiß ich nicht, Star Wars ist ein Mitschnitt vom Film, erweitert um eine Erzählstimme oder eine Erzählerstimme. Und es hört sich auch ganz anders an, als jetzt, weiß ich, ein Bibi Blocksberg oder so, was ja gezielt als Hörspiel produziert ist. Bibi Blocksberg habe ich zum Beispiel alles gehört als Kind. Alles.
Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen, klar.
Ja,
Benjamin. Ich bin der Jan Tenner-Typ, sagt dir das was?
Ja, aber nur vom Titel her, habe ich nie gehört.
Nie gehört? Ah, schade. Aber das ist ja auch das Problem, man kann das jemandem erzählen, aber ich würde dir jetzt niemals empfehlen, hör das mal. Ja, das muss man als Kind gehört haben, ansonsten kommst du da heute nicht mehr rein. Aber das ist mein Ding, das ist mehr so Science-Fiction gewesen. Die hast du gar nicht gehört, oder?
Ich habe ein bisschen Jan Tenner gehört. Ich hatte immer ein bisschen Schiss vor Jan Tenner.
Ja, und die waren auch ab 6.
Ja, und die waren auch immer so ein bisschen weird. Also ich erinnere mich halt, ich hatte auch so 2, 3 Jan Tenner-Kassetten und die haben sich immer angefühlt wie so ein Fiebertraum. Also so mit diesen ganzen Geräuschen und irgendwie dann, worüber ihr euch ja, wir haben hier ein Format, das heißt Erwachsene Männer hören Jan Tenner, wo wir einfach im Kreis sitzen und diese Hörspiele hören. Und es ist ja teilweise wirklich weirder Shit, der da passiert. Und wenn du das als Kind hörst, das macht ja teilweise überhaupt keinen, also als Kind noch weniger Sinn, wenn die irgendwas erzählen von irgendwelchen technischen Geräten, die es nicht gibt. Oder ich muss hier das Molekül in Alpha, Beta, Gamma. Und als Kind.
Schnappst du das auf? Weiß nicht, was das ist. Ich finde es faszinierend, ja.
Es war mir, glaube ich, immer auch ein bisschen zu abstrakt vielleicht als Kind. Deshalb bin ich da nie so richtig reingekommen.
Ist auch sehr gefährlich bei Jan Tenner. Ich finde es schwierig. Ich weiß nicht, ob das für dich auch ein Gedanke ist, aber manche Folgen sind unglaublich gruselig im Vergleich zu anderen, die sehr, sehr putzig sind. Aber dann stechen so manche raus, die mir als Kind richtig ein Trauma verpasst haben. Ähnlich wie.
Das kenne ich von John Sinclair.
Ja, zum Beispiel.
Da gibt's auch Folgen, die sind aber total läppsch. Und dann gibt's zum Beispiel Blutiges Halloween von John Sinclair. Ist eine der krassesten Horrorhörspiele, die, weiß ich immer noch, dann kommt so ein Massenmörder, kommt an Halloween, so ein bisschen halt auch basierend auf Halloween. Und dann singen die immer, heute ist Halloween, Halloween, Halloween. Und diesen Song, den habe ich, das macht einen fertig. Also den habe ich abgespeichert vor live.
Ich habe das aber auch so bei so ein paar alten Hörspielen auch von Europa, da gibt es auch dieses von Tom Sawyer und Huckleberry Finn, da gibt es diesen Indiana Joe-Typen und da gibt es eine Szene, wo die Kids sich auf so einem Heuboden verstecken und der Indiana Joe macht unten irgendwelche Sachen mit so einem anderen Typen und dann machen die so Geräusche und dann sagt er so, ich glaube, da oben ist was und dann geht er so langsam die Leiter hoch, die knarzt dann und dann bricht die aber zusammen, sodass er nicht hoch kann und das ist ehrlich gesagt immer noch meine Referenz heute. Wenn ich solche gruseligen Szenen schreibe, denke ich immer an diesen Indiana Joe.
Ja. Ja, aber da sieht man mal, was für tolle Emotionen Hörspiele in einem wecken können. Wir sind ein bisschen jetzt hier schon am Ende angekommen. Gibt es noch etwas, das du noch mal sagen möchtest, Christian? Möchtest du noch den Gruß an jemanden richten? Du hast ja jetzt
den Gruß.
jemanden grüßen.
Möchtest du noch deine Familie grüßen?
Ja, ich grüße meine Familie. Nee, die Hörspielenthusiasten da draußen, kauft auch CDs und unterstützt kleine Labels. Die machen das eben nicht, um die große Kohle zu verdienen, sondern es ist immer hart kalkuliert und die machen das wirklich mit Herzblut. Und ich finde, das sollte man echt unterstützen.
Ja. Wann können wir rechnen mit Hideaway? Das ist ja noch nicht draußen.
Hideaway, 13. November, glaube ich. Genau.
Okay. Ja, Christian Geilus, schön, dass du hier warst.
Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
Und viel Glück mit den zukünftigen Hörbüchern,
danke.
Serien, Hörspielen, was auch immer, du Tausendsasser.
Dankeschön.
Schön, dass du da warst und ihr habt hoffentlich ein bisschen was mitnehmen können, was ihr euch jetzt mal aufs Ohr legt. Das war's vom Hörspielplatz für heute. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, auf Wiedersehen.
Tschüss.
Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany. Neue Folgen gibt es alle 2 Wochen.